Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien.
Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie frieren Menschen. Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung Frieden
lenken. Ja, dann herzlich willkommen bei Irgendwas mit Menschen. Heute mit einem Gesprächspartner vom Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Hannes Richter, hallo.
Einen schönen guten Tag.
Ich möchte zunächst erstmal einen kleinen Disclaimer voranschicken. Mein Arbeitgeber ist nämlich Teil des Bündnisses und ich spreche hier in diesem Podcast als Privatperson und vertrete nicht die Meinung meines Arbeitgebers und kann auch nicht fürs Bündnis sprechen, sondern möchte einfach mit Hannes ins Gespräch kommen. Wir sind beim Du, oder?
Ja, wir können uns gerne duzen.
Super. Trotz meiner eigenen politischen Einstellungen, auch zu der Sache, auch zu der Thematik, ich habe es auf Facebook angekündigt, versuche ich die so ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und so neutral wie möglich das Gespräch zu führen. Schauen wir mal, wie erfolgreich das wird. Erstmal zur Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Wie kamst du zu dem Bündnis?
Also, hast du schon gesagt, ich bin Hannes Richter. Ich arbeite hier in Wiesbaden quasi hauptberuflich beim Staatstheater, dort in der Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit und bin eigentlich schon länger auch davor im Kulturmarketing-Bereich unterwegs in anderen Theatern und habe auch so ein paar Erfahrungen als Journalist bzw. in der Fernsehproduktion gearbeitet. Und ich bin eigentlich schon, seit ich denken kann, in irgendeiner Form politisch aktiv, am Anfang noch parteipolitisch gebunden, dann immer weniger und seit ich jetzt hier in Wiesbaden bin, viel mehr bei Organisationen oder bei Sachen, die sich mit queerer Politik, Stadtpolitik auseinandersetzen, namentlich organisiere ich den CSD mit. Und der Verein, der den CSD jedes Jahr auf die Beine stellt, also Christopher Street Day, der jedes Jahr in Wiesbaden stattfindet, wo so 600 bis 800 Leute hinkommen mit zu unterschiedlichen Themen, die sich alle mit Gleichstellung gegen Diskriminierung von LSBGTIQ-Menschen auseinandersetzt. Und wie gesagt, die Demo findet einmal im Jahr statt, ist ein ziemlich großes Team, das es organisiert und da mache ich mit, meistens auch mit dem Schwerpunkt Marketing und Kommunikation, also da bringt sich jeder einen von den Ehrenamtlern, die das machen, nach dem Bereich, die er oder sie am besten kann. Und der Verein, der den CSD organisiert, hat auch dazu aufgerufen, als erster dieses Bündnis zu gründen und dann bin ich automatisch quasi mit da reingerutscht und habe mich angeboten, wie beim CSD auch, mit meinen fachlichen Kenntnissen und meiner Zeit da so weit wie möglich mitzumachen.
Wir müssen, glaube ich, einen Schritt zurück machen für die Zuhörer, die das auf Facebook nicht verfolgt haben. Es gab eine Ankündigung oder einen Zusammenschluss, der nennt sich Demo für alle. Kannst du vielleicht sagen, wer steckt dahinter und worum ging es da und warum hat sich da Gegenwehr gegen formiert?
Also die Demo für alle ist ein in unseren Augen extrem rechtes oder konservatives mindestens Bündnis von Familienschützern. Das hat seinen Ursprung in Baden-Württemberg, wo vor einigen Jahren von der Grünen-Schwarzen, also durch den grünen Ministerpräsident Kretschmer geleiteten Landesregierung, ein neuer Bildungsplan, heißt das dort, verabschiedet werden sollte, gegen den sich sehr schnell Protest formiert hat, denn er hat Vielfältigkeit und die Akzeptanz von anderen, von nicht-heterosexuellen Lebensformen quasi in den Unterricht gebracht und hat sehr fortschrittlich gesagt, dass Schülerinnen und Schüler auch damit konfrontiert werden sollen, auch dass es auch gelehrt werden soll. Dagegen hat sich in den konservativen Kreisen sehr schnell Widerstand gebildet, weil die Schützer einer heterosexuellen Normalfamilie sich dadurch angegriffen fühlten und dann auch sehr schnell mit sehr rechten Propaganda Lügen, um das mal so zu sagen, dagegen Front gemacht haben. Also vielleicht ist das noch einigen in Erinnerung, das ging dann sehr schnell um angebliche Dildo-Spielchen im Schulunterricht und so weiter. Das alles wurde benutzt, um diesen Plan zu kippen oder die Landesregierung davon zu überzeugen, das zurückzunehmen und einzuschwenken. Da gab es, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, drei oder vier große Demonstrationen dagegen, das wurde immer größer, die damals noch organisiert wurden aus dem Büro der jetzigen AfD-Europaabgeordneten Beatrix von Storch. Mhm. Daran sieht man schon ein bisschen, aus welcher Ecke das kommt. Also das ist ein sehr konservativ christlicher, wobei man da nicht alle Christen in den Haufen schmeißen darf, aber aus so einer erzkatholischen Ecke kommende Bewegung. Mhm. Und die sich selbst zuschreibt, in Baden-Württemberg, auch da kommen wir vielleicht später noch dazu, einigermaßen erfolgreich gewesen zu sein mit ihren Protesten. Und nachdem sich jetzt hier in Hessen, der ebenfalls zu einer diesmal schwarz-grünen, nicht grün-schwarzen Landesregierung gehörende, aber CDU-Kultusminister dazu entschlossen hat, einen ähnlichen Lehrplan auch in Hessen durchzusetzen und das aber ein bisschen eleganter oder weniger öffentlich gemacht hat, als das in Baden-Württemberg der Fall war, haben sich dadurch diese Organisationen auch auf den Plan gerufen gefühlt, so eine Demo auch hier zu machen. Inzwischen, in den letzten Jahren, ist daraus so eine Art, wir haben das Demo-Franchise genannt. Also es gab diese vier sehr großen Demonstrationen in Baden-Württemberg und danach sehr viele Versuche, das auch woanders zu etablieren. Und diese Demo, die jetzt am letzten Sonntag in Hessen stattgefunden hat, in Wiesbaden, ist ein Teil dieser Etablierung. Die Demo für alle zieht quasi woanders hin und versucht, ihre rechtspopulistischen, rechten, erzkonservativen Vorstellungen dort durchzusetzen oder zu propagieren.
Am 30.10., also letzten Sonntag, war die Demonstration. Und wie weit im Vorfeld, kannst du da was sagen, wie weit im Vorfeld habt ihr das mitbekommen, habt ihr das spitz bekommen und habt dann aktiv so ein Bündnis gegründet, um dagegen zu halten? Kannst du da was sagen?
Ja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das etwa 4 oder 5 Wochen vorher. Mhm. 5 Wochen, glaube ich. Was eigentlich relativ knapp war, natürlich. Also gerade, wie wir jetzt festgestellt haben, so ein erfolgreiches und großes Bündnis, Gott sei Dank, auf die Beine zu stellen.
Ja.
Aber es hat uns damals doch schon sehr, sehr überrascht. Wie gesagt, wir organisieren im Verein ja den CSD hauptsächlich, sind danach so ein CSD findet traditionell immer im Anfang der Sommers, Juni, Juli statt. Unser war Anfang Juni. Dann war der Sommer. Ich kann mich erinnern, dass ich aus dem Urlaub kam oder erst gerade wieder angefangen habe, im Theater zu arbeiten. Und dann kam die Nachricht, es wird hier eine Demo für alle geben. Und dann ging natürlich bei uns sofort die Alarmglocken hoch. Mhm. Moment mal, was ist denn das? Warum eigentlich? Erst dann haben wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, voll so uns ernsthaft mit dem neuen Sexualkundelehrplan entschieden, weil wir auch in einem im positiven Sinne davon überrascht waren, dass sowas von der Landesregierung durchgesetzt wurde oder auf den Plan genommen wurde. Und dass sich dann dagegen Widerstand formiert, das war allerdings irgendwie abzusehen. Also das hätte man sich vorher denken können. Wir haben davon erfahren. Wir haben erfahren, dass es die Demo für alle ging. Und dann ging es sofort darum, was kann man dagegen machen.
Du hast schon angesprochen, dann hat sich in relativ kurzer Zeit ein großes Bündnis gebildet. Ich werde das in den Shownotes auch verlinken. Wenn ich hier mal durchgucke, da sind querbeet sämtliche Vereine dabei von auch unterschiedlichen parteipolitischen Richtungen. Also ich kann ja mal ein bisschen vorlesen. Die AIDS-Hilfe Wiesbaden ist dabei, Warmes Wiesbaden e.V., Vielbund e.V., Stadtschülerinnenrat Wiesbaden, SPD ist dabei, zumindest der Kreisverband Wiesbaden, die DGB. Dann ist noch Projekt 100 Mensch, Nofragida, Kreisverband Die Linke, Chaos Computer Club. Also es ging quer durch die Gesellschaft, hat man so das Gefühl, wo sich so ein Bündnis gegründet hat, um da ein Zeichen zu setzen. Ich habe hier auch den Lehrplan, der Stein des Anstoßes ist sozusagen vorliegen, für den Bereich der Sexualerziehung. Was steht da drin? Und wo gibt es Kritik von Seiten der Demonstration oder Demo für alle?
Also da steht erstmal drin, dass fangen wir anders an. In dem Lehrplan ist geregelt, wie bestimmte Bereiche aus dem bestimmte Aspekte der Sexualerziehung an welchen Stellen fächerübergreifend eingebracht werden sollen. Und das ist schon mal eine gute Sache oder was sehr fortschrittlich ist, was er macht, ist, dass der Lehrplan sagt, es handelt sich um ein fächerübergreifendes Thema. Also es ist nicht nur so wie zu meiner Schulzeit, dass man von solchen Sachen überhaupt nichts mitkriegt, außer im Biologieunterricht auf einer Seite, die alle Jahre vorher schon irgendwie angucken, weil da lustige Abbildungen sind, aber das Ganze doch aus einer sehr biologistischen Sicht gesehen wird. Das, was jetzt anders ist oder allgemein eigentlich schon auf der Höhe der Zeit in solchen Lehrplänen oder Bildungsplänen ist, dass man raufguckt und sagt, die Sachen, die zum Bereich der Sexualerziehung gehören, die finden sich auch in anderen Bereichen wieder. Die finden sich in einem Gedicht von Oscar Wilde wieder, das man im Englischunterricht hat, oder die befinden sich in anderen Literatursachen bei Klaus Mann wieder, auf der anderen Seite in Sozialkunden, oder wenn man, und das ist der Stein des Anstoßes, darüber redet, warum gibt es eigentlich Sexualität, wie wird das sozial aufgefangen, warum finden sich Frau und Mann, um Kinder machen zusammen, das ist unsere alte, diese alte Sache, aber auch, warum finden sich Mann und Mann zusammen, warum hat mein Mitschüler oder meine Mitschülerin zwei Männer als Vater, das sind alles Sachen, die weit über den Biologieunterricht hinausgehen, und die werden anerkennenderweise heutzutage fächerübergreifend wahrgenommen und dann auch, das steht im Lehrplan drin, akzeptierend gestaltet, die Lehrpläne oder der Unterricht der Lehrer. Dazu muss man sagen, dass so ein Lehrplan immer nur eine Vorgabe für die Lehrer sein kann oder eine Richtung, in die es geht, eine Richtschnur, um es mal so zu sagen. Das ist das, was, da habe ich auch sehr viel gelernt in letzter Zeit, in der Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe. Das heißt, natürlich ist ein Lehrer frei in der Gestaltung seines Unterrichtes, aber der Lehrplan sagt ihm oder gibt eine Richtung vor, ab welchem Alter welches Thema interessant sein kann, wann es angezeigt ist, über solche Sachen wie Familienkonstellationen zu sprechen und so weiter. Und daran scheiden sich die Geister. Und das ist auch das, was die Demo für alle auf ihre Fahnen schreibt. Mhm. Wenn zum Beispiel im Lehrplan steht, Sie können ja mal kurz reingucken, auf einer Seite ist genau nach Altersklassen sortiert, was man den Kindern in dem Augenblick, wie die Demo für alle das sagen würde, zumuten kann. Sie sprechen von indoktrinieren. Und wenn hier zum Beispiel steht, für die fächerübergreifende Bearbeitung in der Altersgruppe der 6- bis 10-Jährigen sind folgende Themen verbindlich. Also Richtschnur habe ich vielleicht vorhin ein bisschen falsch gesagt. Es ist schon verbindlich im Sinne von, das muss behandelt werden, wie der Lehrer das dann ausgestaltet, ist seine eigene Entscheidung. Ja, genau. Ja. Da geht es dann, also verbindlich 6- bis 10-Jährige, der menschliche Körper, Bau und Entwicklung, Unterschiede der Geschlechter, da kann eigentlich niemand was dagegen haben. Schwangerschaft, Geburt, Neugeborene, Körperpflege, auch sehr wichtig. Ich sage Nein, Prävention sexuellen Missbrauchs. Was im Übrigen auch schon ein Kritikpunkt ist, dass überhaupt die 6- bis 10-Jährigen damit konfrontiert werden können, was ich überhaupt nicht verstehe, weil gerade wenn ich meine Kinder davor bewahren möchte, dass sie in Situationen geraten, die für sie gefährlich werden können, müssen sie doch eigentlich wissen, worum es überhaupt geht.
Ja, ja.
Und das ist der Knackpunkt, unterschiedliche Familiensituationen, zum Beispiel Patchwork-Familien, Alleinerziehende, Pflegefamilien, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Und dann sagen die Anhänger der Demo für alle oder die Protagonisten der Demo für alle, igitt, warum muss ich denn einem 8-jährigen Kind schon sagen, dass es irgendwie auch Mann und Mann zusammen leben oder dass das auch eine Familie sein kann, weil sie ja noch nicht mal akzeptieren, dass Mann und Mann auch eine Familie sein kann.
Oder Frau und Frau.
Oder Frau und Frau.
Ja.
Mit unterschiedlichen Argumenten. Das Problem ist, dass sich nicht hingesetzt wird und genau darüber diskutiert wird, sondern dass darüber Lügen und Vorurteile verbreitet werden. Das heißt, es gab einen sehr, sehr guten Bericht, vielleicht kannst du das auch verlinken, in der Hessenschau, ja. Im Nachklapp an die Demo für alle, in der dann in einem Straßeninterview gesagt wurde, naja, ich möchte ja verhindern, dass die Kinder mit in der Schule schon mit Dildos spielen müssen. Und das heißt, da wird dieser kleine Absatz, den ich gerade vorgelesen habe, dazu überhöht, dass über gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit 6- bis 10-Jährigen reden auch heißt, ihnen irgendwie zu zeigen, was man da sexuell alles machen kann, um Spaß zu haben.
Ja.
Und so geht das weiter.
Was ich noch erwähnen wollte, dieses Ja, diese Demo für alle, ich hab vorher ein bisschen recherchiert und habe dann gesehen, tatsächlich bei der zu der Demo für alle haben sämtliche rechten Parteien aufgerufen, also der dritte Weg ganz weit rechts außen, die NPD hat dazu ein Video gemacht sogar und aufgerufen, AfD natürlich mit dabei. Was für Protagonisten stehen noch dahinter? Hast du da noch einen Überblick? Ihr habt auch, glaube ich, ein Recherchepapier auf der Internetseite veröffentlicht.
Genau, das ist eine interessante Frage, weil die Veranstalter oder die eigentlichen Organisatoren, Hedwig von Beverförde, Hedwig Frei, Frau von Beverförde, als erstes genannt, die dahinter steckt und CDU-Mitglied ist, weiß das weit von sich. Aber wenn man genau hinschaut und sich das auch am Sonntag genau angeguckt hat, dann sieht man, dass dann noch ganz andere Leute vielleicht nicht dahinter stehen, aber davon angezogen werden und das als Plattform benutzen. Mhm. Und meine Frage dann ist dann, wenn ich mich darüber ärgere, dass Nazis kommen, so wie das Frau von Beverförde im Vorfeld getan hat, dann sollte ich mir auch überlegen, warum die kommen. Und wenn man sich das dann genau anschaut, warum die kommen, dann merkt man, dass dieser vorurteilsbeladene rechtsradikale Sumpf, in denen sich diese angeblich nur auf das Wohl der Familien bedachten Leute begeben, der ist auch der Nährboden für solche Ideen, für Ausgrenzung, für radikale Tendenzen und am Ende Faschismus, um das mal so zu sagen. Und ja, deswegen fühlen sich diese Leute auch davon angezogen, beziehungsweise benutzen das als ihre Plattform. Und ganz konkret sind das, wie wir jetzt gesehen haben, am 30. Oktober sehr, sehr viele Anhänger der NPD. Also wir hatten Leute vor Ort, die sich das mal genau angeguckt haben. Das sind die Autorinnen dieses Recherchepapiers, das vielleicht auch noch verlinkt werden könnte.
Ja, kann man
sich das auch noch gleich angucken. Super.
Selbstverständlich.
Im Vorfeld haben die sich hingesetzt und haben geguckt, wer steckt denn eigentlich dahinter, über Online-Recherche und Erfahrungen und so weiter. Und das dann abgeglichen mit dem, was trotz Verbots, um das mal so zu sagen, angeblichen Verbots der Organisatoren der Demo für alle dann da war. Und dabei ist rausgekommen, dass das zwischen 30 und 40 tatsächliche NPD-Anhänger waren, auch viele aus der politischen Szene Hessens direkt, also Landesvorsitzende oder wie immer das in den Parteistrukturen heißt, ein sehr bekannter Kreis- oder Stadtverordnete von Wetzlar von der NPD war dort und hatte eine Ordnerbinde. Das ging am Tag selbst noch per Twitter rum, woraufhin sich dann vor Ort die Frau von Beverförde davon distanziert hat. Aber irgendwie muss ja an diese Ordnerbinde rangekommen sind. Und ich werfe jetzt ihr direkt nicht vor, dass sie da irgendwie die Nazis einlädt und das sagt, sondern dass sie den Raum dafür schafft, dass diese Personen sich präsentieren können. Und das war tatsächlich das Who is Who der Organisationen, also von, du hattest es angesprochen, der dritte Weg, diese obskure, radikale Nazi-Partei bis zur identitären Bewegung, die in diesem esoterischen Jürgen Elsässer Kopfverlag Dings mitspielt. Also diese Leute waren alle da und die waren auch nachweislich da. Und da muss ich dann diese Demo für alle, die so bürgerlich sein möchte, auch fragen, warum sie so eine Anziehungskraft auf genau diese Leute hat.
Wie ist deiner Meinung nach die Gegendemonstration vom Bündnis für Vielfalt und Akzeptanz? Wie ist in deiner Perspektive der Sonntag abgelaufen?
Also ich bin sehr, sehr glücklich, denn also wir haben sie als extrem erfolgreich verbucht und sind sehr stolz davon. Du hast vorhin schon die ganzen Bündnispartner aufgezählt. Das war schon vorab ein sehr gutes Zeichen für uns, dass so viele Leute mitmachen und dass das Bündnis so breit ist. Also das ist von Organisationen der Antifa bis zu bürgerlichen, ich sag's mal so, Parteien alles dabei war und dass diese auch gemeinsam ein Zeichen setzen konnten. Und Das war doch sehr, sehr schön zu sehen. Das heißt, ich stand da, ich habe so ein kleines Zeitraffer-Video gemacht und konnte, mein Arm wurde lahm, weil ich das Telefon gehalten habe und der Demonstrationszug hat einfach nicht mehr aufgehört. Und dann habe ich darunter tatsächlich eine Fahne von den jungen Liberalen gesehen. Ich persönlich würde mit meiner politischen Einstellung mir nie träumen lassen, auf einer Demo mit den jungen Liberalen zu laufen. Aber das zeigte für uns, dass das Bündnis funktioniert hat. Mhm. Und das andere ist, wir haben das in unserer Abschlusspressemitteilung so ausgedrückt, dass wir Wiesbaden bunt gemacht haben. Und das ist aber tatsächlich, das ist kein Euphemismus. Im Gegensatz zu diesem hellblau, hellrosa, der Demo für alle, waren die allermeisten Stellen in Wiesbaden bunt. Der Regenbogen eignet sich sehr gut als Zeichen dafür, aber wenn auch durch die Unterstützung zum Beispiel des Landesmuseums eine riesige Regenbogenfahne aus dem Museumsgebäude raushängt, wenn, wo leider nicht so viele Leute vorbeigegangen sind, beim Staatstheater eine riesige Regenbogenfahne davor hängt und jeder einen Regenbogen dabei hat, am Dernschen Gelände große Schilder rumhängen, jeder, das ist ein super tolles Gefühl gewesen, dass es wirklich so bunt sein konnte. Und wenn man Vielfältigkeit mit etwas ausdrücken kann, dann mit dieser Buntheit, und wenn man den Erfolg unserer Initiative daran messen kann, dann wie bunt Wiesbaden geworden ist. Und das war echt ein Glücksgefühl, da am Sonntag durch die Stadt zu laufen.
Okay. Dann ich bin kein Podcast, aber ich mache einen Podcast, irgendwas mit Menschen, und der dreht sich grob um den Bereich soziale Arbeit und Medien. Jetzt ist mir in der Vorbereitung und auch in dem, was ich so verfolgt habe, stark aufgefallen, dass ihr relativ viel Medienarbeit gemacht habt. Also ihr wart auf vielen Kanälen, habt ihr bespielt, kann man so sagen, und wie ist da deine Einschätzung? Was führt sowas auch zum Erfolg, wenn man verschiedene Kanäle bespielt? Und wie zeitintensiv ist es? Das sind jetzt mehrere Fragen, aber vielleicht kannst du einfach mal so erzählen, ja?
Ja, ich versuch's mal. Ich bin im Vorfeld von einem Online-Magazin in einem Interview gefragt worden, was denn jeder Einzelne tun kann. Meine Antwort war darauf, also das war natürlich auf das Vorbeikommen und Spenden für die Initiative, das habe ich natürlich auch pflichtschuldig erklärt, aber mir war dann noch ein ganz anderer Aspekt wichtig, nämlich die Präsenz und die Bildung oder die Aufklärung, das ist vielleicht das richtige Wort, über das, worum es uns geht. Da hilft online, da hilft Kampagne wahnsinnig viel. Und das war mir deswegen sehr wichtig. Jetzt kommt es aber so, dass das eigentlich auch mein Fachgebiet ist. Also das war vielleicht dann ganz, ganz praktisch, dass ich dass ich da vielleicht auch noch ein bisschen anwenden konnte, was ich sowieso beruflich mache. Und auf der anderen Seite war jemand vom Chaos Computer Club, der sehr, sehr, sehr aktiv bei der Webseite war, der auch anders als ich, weil ich quasi eine Vollzeitstelle woanders habe, auch zu anderen Tageszeiten und auch mit einer ganz anderen Aktivität dahinter, die Webseite befüllen konnte und mit mir gemeinsam die einzelnen Posts besprechen und so weiter und die Webseite überhaupt erst bauen. Das ging alles Hand in Hand und da hatten wir sehr viel Glück, dass wir jetzt da waren und ohne das so groß rausstellen zu wollen, dass ich das quasi zufälligerweise auch machen konnte. Es war mir aber schon klar, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist und dass es sehr wichtig ist, um so ein Momentum, wie es in der amerikanischen Politik heißt, zu erzeugen, dass man merkt, da passiert was, da muss man entweder hin oder wenn nicht hin, dann muss ich zumindest teilen, dann muss ich mich zumindest dafür interessieren. Und dieser Gedanke war mir sehr wichtig und wenn das funktioniert hat, dann ist das sehr gut.
Ja, die Polizei hat am selben Tag noch irgendwie Zahlen rausgegeben, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, wo ihr weniger wart in der Zahl. Jetzt im Nachhinein ist klar, die Gegendemonstration vom Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt war größer. Das kann man so festhalten, glaube ich, oder?
Ja.
Würdest du auch einen Teilerfolg zumindest euer Engagement in den sozialen Netzwerken dem Ganzen zuschreiben?
Dazu müsste man vielleicht die einzelnen Instrumente, sage ich mal, betrachten.
Ja.
Aber so allgemein gesprochen, wir haben eine Woche vor der Demo uns getroffen und haben in der Nachbarschaft Zettel verteilt. Im Übrigen, wenn die eine Hälfte durch Social Media, dann die andere Hälfte auch durch das Dasein, durch das Reden mit Leuten, durch das Regenbögen verteilen. Und da haben wir so einen Flyer hergestellt, der A4 war, und wenn man den aufgeklappt hat, war es eine A3 Regenbogenfahne. Und in dem kleinen Brief zu dem Flyer oder auf dem Flyer stand drauf: Schmücken Sie Ihre Fenster, in nächste Woche kommt hier eine doofe Demo vorbei. Wir haben natürlich auch erklärt, warum sie doof ist.
Ja, ja.
Setzen Sie mit uns ein Zeichen dagegen. Sie können zum Beispiel einfach das aufklappen und die Fahne da reinmachen. So, das war so ein lustiger kleiner Gag. Das war quasi eine Real-Life-Aktion, um das mal so zu sagen. Aber wenn wir da mit Leuten gesprochen haben, haben die Leute auch schon reagiert und gesagt, ah stimmt, da haben wir was gehört, das kennen wir schon. Und wenn man sowas hört, überlegt man sich, aha, woher könnten die das schon kennen? Und das ist dann so eine Bestätigung, dass es halt irgendwie Sinn macht und dass es ankommt, wenn man was teilt. Und es sind wahnsinnig viele Leute auf Facebook natürlich, es sind wahnsinnig viele Leute in den sozialen Medien unterwegs und beschäftigen sich damit, wenn sie etwas erklärt bekommen und gut präsentiert bekommen. Und was ich meinte mit den Instrumenten, wir haben Unterstützungsstatements von Prominenten, aber nicht nur Prominenten, sondern auch wichtigen Personen, sage ich mal, auch für die Stadtgeschichte, der Bürgermeister, Stadtpolitik, der Bürgermeister war dabei zum Beispiel, gesammelt und Social Media tauglich präsentiert, sage ich das mal. Das heißt, in einfachen sammelbaren Bildern, beschränkt auf zwei Sätze im Statement, mit einem Bild oder einem Foto. Und das ist extrem gut angekommen. Und ich glaube, wenn sowas geteilt wird, dann ist das, natürlich, das ist mein Fachgebiet, deswegen kann ich das jetzt so weit sagen, aber es würde mich wundern, wenn das keinen Einfluss darauf hätte, wie die Leute dann auch im richtigen Leben damit auskommen. Ich bin ganz großer Gegner dieses Web 2.0 und alle Leute sind in einem virtuellen Raum und das hat mit der Realität nichts zu tun. Ich glaube daran nicht, weil ich das anders wahrnehme. Ich verhalte mich auf Facebook genauso. Ich bin da genauso höflich, genauso unhöflich, wie viele Leute auch sind. Wie im richtigen Leben. Wenn ich dort einen Zeitungsartikel lese, dann lese ich den tatsächlich. Wenn ich dort einer politischen Meinung begegne, dann bilde ich mir meine eigene politische Meinung. Deswegen gehe ich immer davon aus, dass diese Klickzahlen, die da ist, das ist dann auch 15 Mal geteilt. Heißt, ein Mensch hat sich das angeguckt und hat gesagt, oh, das ist so cool, das zeige ich meinen Freunden. Und wenn das so ein klares Statement ist, wie das eines Lindenstraßenschauspielers, den man dann auch noch irgendwie kennt, und der macht so ein klares Statement, dann hat das so ein, aha, der sagt was, das gebe ich weiter. Das sind dann 15 mal 500 Freunde, so und so viele Leute, die ich erreicht habe. Das sind mehr Leute, die ich mit einem Demo-Plakat auf der Straße erreiche.
Aber du würdest schon sagen, auch es braucht eine Verschränkung, ne? Also es kann nicht nur online eine Kampagne gefahren werden. Kampagne hat immer so einen negativen Beigeschmack, aber jetzt Kampagne im positiv besetzten Wortsinn. Es muss verschränkt sein und ich als Beobachter muss sagen, dass es wirklich die Plakate, wenn man hier in Wiesbaden unterwegs war, die hingen fast, also im Stadtkern, weit verbreitet. Es gab Flyer in verschiedenen Stellen, also bei den Bündnispartnern, die hatten Flyer zum Großteil ausliegen. Und aber auch dann eine sehr aktive Social-Media-Kampagne. Ihr hattet eine Veranstaltung erstellt vom Bündnis und dann immer wieder Diskussionsbeiträge über warmes Wiesbaden lief das dann draufgestellt. Würdest du sagen, wenn so eine, nennen wir es jetzt Kampagne, gefahren wird für die gute Sache, dass es nicht nebenher machbar ist und das, also, oder man muss sich zumindest in dem auskennen, was man da macht, weil einfach zum Beispiel stelle ich mir jetzt vor, manche haben das gemacht, einen ellenlangen Text zu verfassen, ja, man muss auf mehr lesen klicken oder weiterlesen, keine Ahnung, das schreckt doch die Leute ab, also nochmal konkret gefragt, wie gut muss man sich auskennen, wie gut muss man sich vorbereiten und welche Mittel sollte man einsetzen?
Ja, ich muss dazu sagen, die Sterne standen gut. Also da, das kann man gar nicht oft genug sagen, wie wie positiv hier in den letzten 4 oder 5 Wochen da Sachen zusammengekommen sind, auch unterschiedliche Talente und auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich hatte es ja schon angesprochen, ich habe einen Fulltime-Job, wobei es jetzt auch so ist, dass das Staatstheater zum Beispiel von Anfang an gesagt hat, wir wollen zum Bündnis gehören, wir sind ein großer kultureller Player in der Stadt und deswegen auch mal nicht so genau hingeguckt wurde, wenn auf meinem Monitor gerade eine Kampagne gepostet wurde, um das mal so zu sagen. Mhm. Also ich konnte auch einen Teil meiner Arbeitszeit dafür gebrauchen oder habe das halt einfach gemacht und es hat niemanden gestört. Bei der Arbeit im Theater heißt das dann, man arbeitet halt später länger.
Ja.
Das ist auch total okay.
Ja. Ja.
Und deswegen, ich glaube, auf der einen Seite müsste man sich ein bisschen trennen, um deine Frage zu beantworten, von diesem, man muss das Fulltime machen oder man schafft es nicht Halbzeit, weil es geht immer irgendwie.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon wichtig, wie professionell oder unprofessionell das abstehen. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage, weil als ich damit gefragt worden bin oder mich angeboten habe, das zu unterstützen. Das ist sehr lustig, weil für den CSD habe ich das viel gemacht, zusammen auch mit Ehrenamtlern und Laien, um das mal so zu sagen, und einem Grafiker, der ganz wenig Zeit hatte in seinem Job und so weiter. Wir haben das nebenbei und am Wochenende und abends gemacht. Und genau so hatte ich das eigentlich auch für das Bündnis vor. Das heißt, es war klar, da wussten wir noch alle nicht, wie groß das wird und wie groß das Bündnis werden würde. Es war klar, wir müssen da was machen. Und ich habe mich abends vor meinen Computer gesetzt und habe überlegt, so, denk dir mal jetzt eine Kampagne aus. Wie machen wir das denn? Was können wir machen? Ich habe andere Seiten und mir das in Stuttgart angeguckt, in Baden-Württemberg gegen die ersten Demo für allen. Ich habe, so doof das klingt, Vielfalt gegoogelt.
Ja.
Und habe gesagt, scheiße, wir brauchen irgendwie eine Kampagne. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Ich werde zwar überhaupt keine Zeit dafür haben, aber hier ist Photoshop, hier ist InDesign. Erstmal ein Plakatmotiv. Es ging tatsächlich am Anfang dafür, für die Facebook-Veranstaltung ein Titelbild zu finden.
Ja.
Und ich dachte, ich mache das jetzt ja schnell selber, das müssen wir machen. Es muss halt irgendwie professionell und gut aussehen. Und ich bin, weil ich auch kein Grafiker bin, einfach, mir fehlte irgendwie dieser Stein der Weisen. Aber ich hatte dann Gott sei Dank die richtige, ich nenne es mal Eingebung, eine Agentur anzusprechen, von der ich wusste, dass sie das toll finden.
Mhm.
Das ist die Agentur Q, die aus Wiesbaden kommt und hier eine Kampagne schon für das Wiesbaden-Museum gemacht hat und bei uns am Staatstheater das Hessische Staatsballett den gesamten Auftritt macht und die ich sehr, sehr toll finde und auch sehr sympathisch.
Ja.
Mache ich jederzeit für Werbung. Ich habe am nächsten Tag sehr, sehr verzweifelt dort angerufen und habe mit dem Chef gesprochen und habe gesagt, wir haben hier diese Aktion, wir müssen was auf die Beine stellen. Gibt es dann eine Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt? Und dann habe ich eine lange E-Mail geschrieben mit dem, worum es geht und was wir brauchen könnten. Dann war der Vorteil, ich habe es gesagt, professionell. Ich weiß natürlich von meiner Arbeitsstelle, wie man mit Agenturen umgeht oder wer da was ist, was man vorschlägt, wie man so einen Briefing und so weiter macht. Und die waren sofort Feuer und Flamme und haben uns eigentlich einen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, um das mal so zu sagen, der auch teilweise während seiner Arbeitszeit gearbeitet hat, aber auch während seiner Freizeit. Mit dem haben wir uns am nächsten Tag getroffen. Und wir haben gebrainstormt und dann war das echt genau so, wie wir im Theater eine Kampagne machen würden oder wie dann, ich arbeite jetzt im Kulturbereich, bei kommerziellen Sachen so ein Briefing funktionieren würde. Der hat das bekommen und der kam tatsächlich 1 oder 2 Tage später mit 4 Vorschlägen. So, wir haben das kurz besprochen und haben uns dann, dann komme ich zurück, ich komme ein bisschen ins Reden, sorry.
Ja, kein Problem.
Und haben uns dann für einen extrem starken, extrem guten visuellen Auftritt mit einem kleinen Extra, und das ist der Stinkefinger, wie man dann sieht, entschieden, sage ich mal. Und das ist das, was so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat. Das hätte ich nicht aus Grafikersicht unprofessionellen Art und Weise, also natürlich weiß ich auch, dass man nicht hingehen kann und sagen kann, so, ich habe jetzt InDesign, ich mach mal irgendwas. Viele machen das für Kampagnen, was auch total okay ist. Also wenn ich einen kleinen Friedensladen habe oder wenn ich eine Schülerzeitung mache und so weiter. Ich bin überhaupt nicht für, ich bin überhaupt nicht gegen selber machen oder so, aber ich habe so ein bisschen gemerkt am Anfang, das kann groß werden. Diese Demo für alle wird groß werden. Das wird was, wo man aus vielen, vielen Bereichen hinguckt. Es wäre total doof, wenn da so ein Comic Sans Tölpel wie ich hingehen Photoshop würde. Philipp. Und dann genau, wenn Photoshop Philipp da jetzt ein was draus machen könnte. Nun kann ich vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen mehr, aber grundsätzlich wäre das, ist das so dieses Ding gewesen. Nee, das kann ich nicht. Wir brauchen dafür professionelle Hilfe. Wir haben die professionelle Hilfe bekommen und eigentlich habe ich dann gemeinsam mit dem in der besten Auftraggeber Auftragnehmer oder Agentur, Auftraggeber, Agentur Beziehung, die man sich vorstellen kann, dieses Ding erzeugt. Ich habe gesagt, wir brauchen einen Aufkleber. Der Aufkleber soll ein bisschen wilder sein, also haben wir einen bisschen wilderen Aufkleber bekommen. Er hat gesagt, Mann, dann könnte man auch noch Buttons machen. Die könnten so und so aussehen, also haben wir Buttons gemacht. Ich habe gesagt, ich will diese schnell teilbaren Statement-Bilder haben von Prominenten. Da sollen aber nicht so richtige Fotos sein, weil das finde ich ein bisschen unhip. Denkt ihr mal was aus. Und dann hat er die mit irgendwelchen Filtern überlegt. Und das hat extrem gut funktioniert. Mhm. Und das war, glaube ich, so ein großer, etwas, was diese Kampagne, was der Kampagne so einen professionellen Touch gegeben hat, der dann zu dem Eindruck, den du beschrieben hast, geführt hat. Dass man von außen rauf guckt und sagt, boah, die machen ja total viel. Die sind hier, die sind da, die sind da. Und das liegt aber daran, dass das wahrscheinlich nach den ganz klassischsten, einfachsten Kampagnen Steinzeitregeln gemacht ist, dass man überall diese Hände hatte, dass man den Spruch, ihr seid nicht alle, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, unsere Antwort auf die Demo für alle ist der Hauptslogan, ihr seid nicht alle, weil wir sagen wollten, ey, für wen sprecht ihr eigentlich? Ihr sprecht nur für eine, was nehmt ihr euch raus, für alle zu sprechen? Ihr seid nicht alle. Mit dieser Idee, die überall zu verbreiten und überall das zu sagen, auch ein Banner aufzustellen, wo die vorbeilaufen sollten und sehen könnten, ey, ihr seid nicht alle, dass sie sehen konnten, dass in der Zeitung steht, die Antwort auf die Demo für alle ist, ihr seid nicht alle. Das befördert natürlich so einen Eindruck, dass es überall ist und dass es, das darf ich so sagen, auch professionell gemacht ist.
Ja, das war die Frage, die ich hatte, weil es wirklich so wirkte, als wäre da, und du hast es jetzt aufgelöst, es war zum Teil auch eine Agentur und dein ehrenamtliches Engagement dabei und auch das Engagement der Agentur. Aber da gehört schon ein bisschen was dazu, wenn man dir so zuhört. Ne? Also sowohl die Produktpalette, die ihr bedient habt, die Kanäle, die ihr bedient habt, die Gedanken, die hinten dran stehen. Also es wirkt ja schon durchdacht. Und da muss man auch sagen, die Gegenseite, also die Demo für alle, macht ja auch, muss man sagen, einen cleveren Job, denn sie ist auf YouTube vertreten und dort sind sämtliche Podiumsdiskussionen, sämtliche Redner abgebildet. Sie hat einen cleveren Farbeinsatz, jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema, aber sie macht das auch in einer Professionalität, sage ich es mal, natürlich nicht so gut wie ihr, aber die geht da auch schon professionell vor. Ich will zu einem anderen Punkt kommen, der sich damit gut verbinden lässt. Ich bin Sozialarbeiter und mir kommt es manchmal so vor, soziale Arbeit ist eigentlich höchst politisch und hochpolitisch, hochbrisant und müsste eigentlich für ihre Klienten einstehen. Wenn man so politische Arbeit macht und sich positioniert und in einem Bündnis zusammenfindet, wie ist da deine Erfahrung, wie bringt man die unterschiedlichen Bündnispartner denn unter einen Hut? Wer muss den Anstoß geben? Also kannst du auch irgendwie darüber was sagen?
Das ist eine interessante Frage, weil was so ein Bündnis ausmacht und was es ja erst toll macht, ist, dass es so breit ist, dass so unterschiedliche Leute und unterschiedliche auch politische Strömungen da sind und sich aber sehr bewusst und sehr klar in einer Richtung äußern. Und ich würde da vielleicht unterscheiden zwischen den Bündnispartnern, und das ist überhaupt keine Qualitätseinschätzung, aber das beantwortet vielleicht deine Frage am besten. Es haben sich sehr schnell auch zum ersten Treffen Bündnispartner gefunden, die richtig mitgemacht haben. Das sind die, die diese Demo auf die Beine gestellt haben. Da ist das Wiesbadener Bündnis gegen Rechts, die ja schon Erfahrung mit Bündnisstrukturen haben, weil sie aus vielen, vielen kleinen Vereinen bestehen, extrem hervorzuheben, weil die das Know-how mitgebracht haben, wie man so eine Demo aufstellt, weil der entsprechende Background da war, siehe diese Recherche, und auch die entsprechende Manpower dahinter. Diese Leute und viele Bündnispartner haben sich bei insgesamt 3 Treffen getroffen und das Ganze irgendwie auf die Beine gestellt. Mhm. Dann war es uns aber auch wichtig, viele ins Boot zu holen, die einfach nur im prominenten Yellow Press-Sprech, würde man sagen, ihre Fresse in die Kamera halten, mhm, die mit ihrem Logo da vertreten sind. Und wir hatten so eine riesen Wand gebaut, die da aufgestellt wurde, wo die Demo für alle vorbeilaufen sollte, wo ihr seid nicht alle und die Bündnispartner draufstehen. Und ich stand davor, ich habe sie vorher mit dem Grafiker zusammen gebaut, oder der Grafiker hat sie gebaut, in der Agentur. Das will ich gar nicht aufmeinen, aber wir haben uns das vorher ausgetauscht und ich habe diese ganzen Logos eingesammelt und die ihm vorbereitet und er hat sie gegeben. Dann habe ich vielleicht ein bisschen mitgebaut. Und ich guck darauf und es ist so ein irrer Eindruck, da zu stehen, und da steht SPD und LSU. Nichts könnte mir politisch ferner liegen als die Lesben und Schwulen in der Union.
Ja.
Aber das steht da drauf neben No Fragida und Antifa-Organisation und Ökologische Linke und Linkspartei und so weiter. Und viele davon waren personell jetzt gar nicht in die Bündnisarbeit involviert, haben aber mitgemacht, weil sie gesagt haben, wir müssen das machen. Und trotzdem musste sich jede einzelne dieser Organisationen intern die Frage stellen, was ist unsere politische Ausrichtung, passt das dazu? Mhm. Das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, weil ich mich natürlich intern so ein bisschen darum gekümmert habe, dass das Staatstheater Wiesbaden mitmacht, dass das für öffentliche Organisationen, auch von öffentlichen Geldern lebende Einrichtungen, natürlich auch nochmal ganz andere Fragen und auch ganz andere Fallstricke beinhaltet. Und unser Intendant Uwe-Erik Laufenberg am Hessischen Staatstheater ist zum Beispiel eine politisch sehr klare Persönlichkeit, die auch gewillt wäre, den entsprechenden Rückenwind entgegenzunehmen. Mhm. Die sehr, sehr große Fahne, die wir am Staatstheater angebracht haben, ein Regenbogen, auf dem Vielfalt steht, war vorher an der Oper Stuttgart, wurde uns von den Kolleginnen und Kollegen dort ausgeliehen, was für mich ein sehr schönes, großes Solidaritätszeichen war. Die wurde aber zur letzten Demo für alle dort als Teil einer Kunstaktion aufgehangen, weil damit die Oper Stuttgart in den Raum reingewirkt hat. Diese Kunstaktion hat aber dazu geführt, dass die sich vor der Oper Stuttgart versammelnde Demo für alle auf einmal unter einem riesigen Banner, auf dem Vielfalt stand, demonstriert hat. Dieses Foto ist sehr, sehr bekannt, ist ikonisch nahezu. Und das war also, wenn man von Kunst im öffentlichen Raum steht, dann war es das im besten Sinne.
Ja.
Das Banner wurde uns ausgeliehen, hat bei uns gehangen. Leider waren am Warmen Damm nicht so viele Demonstranten, also sprich gar keiner, aber das Foto ist in den sozialen Medien rumgegangen hat quasi diese Kunstaktion erweitert. Aber es ist natürlich etwas, womit sich das Staatstheater auseinandersetzen muss. Mache ich das als politische Aktion? Mache ich das als Kunstaktion, was es in diesem Fall dieser Fahne war? Muss ich mich später damit auseinandersetzen, ob da ich bei meinem Geldgeber, sage ich mal, damit Probleme geben kann. Der Oberbürgermeister Sven Gehrig hat am Rathaus am 30. Oktober eine Regenbogenfahne hissen lassen und muss sich jetzt die Frage stellen lassen, ob er eine angebliche Neutralitätspflicht damit verletzen würde. Das hat in den letzten Tagen die AfD-Stadtfraktion gefragt. Im Übrigen dieselbe Fraktion, aus der Mitglieder vor ein paar Monaten uns beziehungsweise den Freundinnen und Freunden von Warmes Wiesbaden, dem organisierenden Verein für LGBTIQ-Menschen in Wiesbaden, gefragt haben, wie sie uns noch helfen können und ob sie nicht mitmachen können und ob das nicht was wir als queere Aktivisten in Wiesbaden denn gegen sie hätten. Sie würden doch auch gerne, also zwei, ich weiß nicht, ob das jetzt Stadtverordnete sind oder ich kenne die Personalien nicht, aber die beiden, die dort bei dieser einen Veranstaltung saßen, sind schwul und haben gesagt, guck mal, uns gibt's doch auch in der AfD, ist doch alles gar nicht so schlimm, und wenn da irgendwelche Hanseln in Baden-Württemberg was machen, das ist nicht unsere Linie. Mhm. Prompt ein paar Wochen später, also besser kann man das als politisches Schauspiel gar nicht machen, fragt die AfD-Fraktion den Bürgermeister, warum er eine Regenbogenfahne rausgehangen hat. Der Bürgermeister hat das extrem gut pariert, er hat gesagt, es gibt dazu von vor 3 Jahren ein Gerichtsurteil, das sagt, er darf das. Also darf das, also macht das, großartig. Ja. Aber so muss jeder einzelnes Bündnismitglied sagen, was kann ich dafür tun, kann ich meinen Namen dafür hergeben. Und da haben wir sehr, sehr viele Organisationen gefunden oder dazu gebracht, das zu tun, ja. Sei es nur der Name herging oder selbst aktiv zu werden.
Es gehört ja, wenn ich das raushöre, gehören da ganz viele Überlegungen und Fragen dazu, die beantwortet werden müssen, erstmal intern, dann gegenüber dem Bündnis, dann brauchst du jemanden, der fürs Bündnis spricht, der das koordiniert, zusammenhält. Da ist wahnsinnige Logistik hinten dran.
Ja, natürlich, in irgendeiner Art und Weise schon, aber wenn man unter so einem hohen Druck steht oder unter so einem hohen Zeitdruck auch, sage ich mal einfach so, das passierte in einem gewissen Sinne automatisch. Wir hatten halt, das ist doof, das zu sagen. Ich möchte auch nicht anmaßend klingen, aber ich bin davon überzeugt, wir sind ja auch die Guten. So, und es ist immer einfacher für Vielfalt als für Ausgrenzung zu argumentieren. Ja. Sollen die das versuchen? Sollen die versuchen, die Gesellschaft dazu zu bringen, in eine Richtung zu gehen, in der Ausgrenzung von Minderheiten in der Schule gelehrt wird? Sollen sie versuchen, die Gesellschaft dazu zu bringen, sich gegenseitig klein zu hacken, wie das in den USA mit den Trump-Anhängern passiert? Es steht jemand dagegen bereit, und das ist zurzeit hier noch die Mehrheit der Gesellschaft, die auf demokratische Prinzipien vertraut, die für Vielfalt steht, die das nicht möchte, die ein Leben möchte, in der jeder akzeptiert wird, so wie er ist und so leben kann, weil das ist das, was die meisten Menschen wollen. Und die meisten Menschen haben ihre Eigenheiten, die irgendwann mal rausfallen würden. Deswegen, also ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich gar nicht so schwer sein kann, und wenn man es zum Beispiel jetzt ganz praktisch solchen Bündnispartnern auch nicht so schwer macht, ja, dann kommen sie auch. Und das ist das, was dann automatisch funktioniert. Wir haben uns nicht im Bündnis zusammengesetzt und haben gesagt, wer kann jetzt damit mitmachen oder nicht. Wir haben schon irgendwie rumgefragt oder so, aber ganz viel hat sich davon in Anführungsstrichen von alleine ergeben.
Wo dann auch Anfragen an euch
gestellt wurden. Wo dann auch Anfragen an uns gestellt wurden und das einfach sich zusammengestellt hat. Und dann ist es einfach immer mehr geworden.
Man muss auch sagen, weil ihr auch sichtbar wart, dass wieder... als Rückmeldung so, weil ihr sichtbar wart.
Haben wir was gut gemacht.
Ja, Kompliment an der Stelle. Ich würde gegen Ende gerne, wir haben jetzt gar nicht so inhaltlich gesprochen über die Argumente für den Lehrplan, gegen den Lehrplan, was eure Positionen sind, aber darum sollte es heute auch, glaube ich, gar nicht vorrangig gehen, sondern mir ging es darum, von dir zu hören, wie die Bündnisarbeit funktioniert, wie Kampagnen funktionieren. Das hast du, glaube ich, wunderbar beschrieben. Zum Schluss würde ich gerne noch einen Zuhörer zu Wort kommen lassen, und zwar ist das Christian Müller. Christian Müller hat mir netterweise sogar drei Audiodateien mit Fragen zukommen lassen. Die würde ich jetzt gerne mal abspielen.
Der neue Lehrplan sorgt ja für, ich sage jetzt mal, ziemliche Aufregung. Das liegt natürlich daran, dass einige Seiten versuchen, das für ihre Zwecke zu nutzen oder zu missbrauchen, ich denke, wie man es formulieren und sehen möchte. Liegt aber ebenfalls auch daran, zumindest ist meinem Eindruck, dass hier nicht klar kommuniziert wurde, worum es eigentlich geht. Wurden aus eurer Sicht da Fehler gemacht, beziehungsweise was lässt sich da kommunikativ verbessern?
Ich glaube, was Christian hier anspricht, ist die Kommunikation des konkret zuständigen Ministeriums, nämlich des Kultusministeriums, was den Lehrplan zu verantworten hat. Ob da, du hast vorhin es clever genannt, dass nicht so ein groß darüber berichtet wurde, würdest du sagen, das hätte man auch anders machen können? Das hätte man mit einer, ja, weiß ich nicht, also... Was ist deine Position dazu?
Na, ich glaube, man muss bei der Beantwortung dieser Frage immer nach Baden-Württemberg schauen und sich den Gegner, um das mal so zu sagen, bewusst zu machen. Der Gegner, ich habe gerade Trump in den USA angesprochen, der Gegner hat keine sachlichen Argumente, beziehungsweise jedes sachliche Argument, das er bringt, lässt sich, jedem sachlichen Argument lässt sich sehr, sehr leicht begegnen. Das heißt, dem Gegner, jetzt bin ich schon in dieser Sprache, geht es darum, so viel wie möglich Krawall zu machen, so viel wie möglich Ressentiments zu begegnen, seine Propaganda zu verbreiten und die Leute so auf die Straße zu bekommen. Dafür werden auch Medien massenhaft benutzt und Lügen verbreitet. Mhm. Es ist nachvollziehbar, wenn man sich dem nicht aussetzen will, sondern wenn man, wie das der Minister, und ich habe da vor allem CDU-Minister größten Respekt, in einem seiner ersten Interviews gesagt hat, es ist doch was Normales, ist doch alles gar nicht der Rede wert. Das ist, ich kann es jetzt nicht zitieren, Standard, in, auch wissenschaftlicher Standard im bildungswissenschaftlichen Teil. Das ist sehr, sehr sympathisch und gut, weil es sich auch mit unserer Argumentation deckt, ja, solche Sachen ganz normal sein sollten, dass das modern ist, dass es auch in anderen Bundesländern schon solche Regelungen gibt. Ich selber komme aus Berlin, da hat schon der damals rot-rote Senat unter der Federführung von Klaus Lederer, dem jetzigen Landesvorsitzenden der Linken, ein extrem fortschrittliches Programm aufgesetzt, die jetzt ist mir der Name entfallen, eine Initiative, die sich mit auch mit ausreichend Geld ausgestattet in ganz vielen Bereichen solche Sachen vorangebracht hat. Also da ging es sowohl von Bildungssachen als auch um Weiterbildung in den Ämtern, Senatsverwaltungen und so weiter. Das heißt, so etwas gibt es schon lange in anderen Bundesländern. Sowas ist nichts Neues, sowas ist modern und vorneweg ist es gut, wenn man darum keinen Bohai macht. Jetzt ist es tatsächlich hier dazu gekommen, dass diese Strategie nicht ganz aufgegangen ist, beziehungsweise man dann mit diesem sehr komischen, das kann man vielleicht dann auch in der Presse, würde jetzt hier zu weit führen, aber kann man in der Presse nachgucken, mit dem sehr schwierig zustande gekommenen Gegenvotum des Landeselternbeirates, sind bei dieser Strategie, ne, das ist doch ganz normal, sollte niemanden kümmern, der ein oder andere Fehler passiert, beziehungsweise die ein oder andere Irritation. So ist dieser Lehrplan zum Beispiel durch einen Minister, ist mir jetzt auch entfallen, wie das heißt, Ministererlaubnis irgendwas, also nicht auf nicht auf dem üblichen Weg, wie so ein Lehrplan verabschiedet wird. Ich kenne mich da auch nicht aus in den institutionellen Sachen, sondern quasi durch den Minister von der anderen Seite, könnte es so genannt werden, durchgedrückt wurde.
Okay. Und
das ist, glaube ich, das, was auch die Frage, worauf die Frage hinaus zielt, was die einzelnen Pannen sind. Ich habe damit dem Gegner Futter gegeben, Stichwort durchdrücken. Und das ist vielleicht nicht sehr schlau gewesen. Auf der anderen Seite grundsätzlich so ranzugehen und zu sagen, viel Lärm um nichts, da ist doch gar nichts dabei, das ist alles ganz normal.
Ja.
Halten wir für eine sehr, oder halte ich für eine sehr, sehr gute Strategie und für einen sehr normalen Prozess in so einer Demokratie.
Gut, Christian hat da noch eine Frage.
Das Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt gegen Diskriminierung und Ausgrenzung hat sich natürlich aus meiner Sicht sinnvollerweise gegen die Demo für alle gestellt. Dennoch ist es natürlich auch so, dass dieses Bündnis aus vielen verschiedenen Gruppen besteht. Kann denn hier tatsächlich eine thematische und inhaltliche Ausrichtung, eine gemeinsame Ausrichtung vorherrschen? Und gibt es da eine Abstimmung in der Kommunikation? Und wird das Bündnis auch weiter bestehen oder war es eine temporäre Geschichte?
Also ich kann da jetzt nicht für das Bündnis sprechen in dem Sinn. Es ist, glaube ich, uns allen klar gewesen, dass wir uns auf diesen Tag konzentrieren. Das heißt, das Bündnis an sich gibt es jetzt nicht mehr. In dem Augenblick, in dem die Organisatorinnen und Organisatorinnen der Demo für alle wieder auf den Plan treten, es wurde am Ende von der Bühne skandiert, bei der Demo für alle, wir kommen wieder, dann wird es, denke ich mal, eine Neuauflage geben, hoffentlich.
Ja.
Und dann werden natürlich die allermeisten Bündnispartner wieder dabei sein. Aber, und das ist, glaube ich, das entscheidende Moment. Dieses Bündnis hat sich offen gegen die Demo für alle und offen für Akzeptanz und Vielfalt gestellt. Das heißt, die programmatische Gemeinsamkeit der daran beteiligten Organisationen war ein Eintreten für Akzeptanz und Vielfalt. Und dann zum Thema praktische Abstimmung eigentlich das, was wir schon in der ersten Verlautbarung, in der ersten Pressemitteilung gemeinsam im Bündnis, ich habe das vorhin angesprochen, diese aktiven Organisationen, die sich bei den Bündnistreffen eingebracht haben, gemeinsam erstellt haben. Und wenn dann zwei Wochen später die SPD Hessen, was natürlich sehr schön ist, dass eine dass eine Partei oder die zweitgrößte Partei in Hessen sich dem anschließt, sagt, okay, wir machen da mit, dann haben sie die PM gelesen. Dann wissen sie, worum es geht, und dann sind sie dann auch intern und extern dafür verantwortlich, begründen zu können, warum sie dahinter stehen. Ich finde, da ist das Bündnis nicht in der in der Pflicht, eine Verantwortung für die einzelnen Bündnismitglieder zu übernehmen. Die wissen schon ganz genau, warum sie das machen, und wenn sie dann da auf der Straße stehen, dann wissen sie auch genau, warum. Und da ist es natürlich sinnvoll, das ist vielleicht auch das, worauf die Frage hinaus will, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ob der sehr klein sein muss, ist dann noch die Frage. Ja. Aber den gemeinsamen Nenner gab es hier, und der hat ein sehr, sehr kräftiges, ausdrucksstarkes Zeichen gesetzt.
Ganz zum Schluss stellt Christian noch eine letzte Frage. Christian, vielen Dank erstmal dafür. Von Sozial-PR kommt Christian. Und zwar, glaube ich, geht es bei der Frage ein bisschen mehr um den Inhalt. Hören wir mal rein.
Was immer man auch von der Demo für alle halten mag, und ich persönlich bin absolut kein Fan, ich glaube, das hört man, sie zeigt, dass es ja dennoch eine relativ große Strömung oder Sorge rund um das Thema Gender und Co. gibt, beziehungsweise das Thema Sexualität bei uns in der Gesellschaft ja immer noch problematisch ist. Was könnten und sollten wir denn tun, um hier definitiv für mehr Offenheit, aber auch mehr Verständnis zu sorgen und vor allem Berührungshemmschwellen und Hürden abzubauen?
Da kann ich auch vielleicht mit einer kleinen Anekdote von der Demo oder dem Demotag kommen. Ein guter Freund kam auf mich zu, nachdem er über den Luisenplatz, wo sich die Demo für alle getroffen haben, gelaufen ist und gesagt hat, du, die sind ja alle gar nicht so schlimm, das sind ja normale Leute. Ich habe mir überlegt, eigentlich müsste man statt denen so konfrontativ zu begegnen, Stinkefinger habe ich genannt, oder ihr seid nicht alle mit großem Ausrufezeichen, sollte man eigentlich, und das fand ich gar keine so schlechte Idee, also kampagnenmäßig fand ich das eine schlechte Idee, aber inhaltlich ist das nachdenkenswert, hätte man groß raufschreiben sollen, habt keine Angst. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt. Es gibt diese Unsicherheit, es gibt eine Angst vor Veränderung, gerade in unsicheren Zeiten. Und das kann, glaube ich, keiner sagen, dass die Zeiten nicht unsicher sind. Die Frage ist, wo drückt sich das aus und wo ist das unsicher? Also genauso wie die allerwenigsten Menschen in diesem Land sagen können, dass der Zuzug von Geflüchteten ihnen irgendwelche Nachteile gebracht hätte, gibt es dieses diffuse Gefühl, da ist irgendwas, da war irgendwas. Also unsere Bundeskanzlerin wird daran gemessen, dass sie einen Satz gesagt hat, der zu einer Offenheit, der ein sehr schöner Satz ist und ein sehr nach vorne tragender Satz. Aber es gibt diesen komischen Druck auf sie ganz persönlich, leider Gottes, aber auch auf die offene Gesellschaft an sich, dass damit ausgrenzend, abschiebend, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Problem umgegangen werden müsste. Und genauso ist das auch hier. Die Leute auf der Straße und dann auch die Leute, die dafür auf die Straße gehen, so rum, drücken ein diffuses Gefühl aus. Das ist keine politische Meinung. Also es gibt ja diesen Slogan, Homophobie ist keine Meinung. Das, was die da sagen, das kann man eigentlich aus, so würde ich das bezeichnen, aufgeklärten Bereichen gar nicht sagen, wie es in diesem Bericht in der Hessenschau kam. Homosexuelle würden alle Drogen nehmen und würden in irgendwelchen Clubs rumdings und so. Das ist natürlich faktisch total falsch und lächerlich, geradezu lächerlich. Mhm. Aber man muss schon betrachten, wo das herkommt und was da passiert. Diese Ängste werden von Leuten wie die Organisatorinnen und Organisatoren der Demo für alle ausgenutzt, von politischen Parteien instrumentalisiert und dann auch angeheizt. Und dieses Anheizen ist das Problem. Dass es Menschen gibt, denen eine gewisse Form von Fortschritt zu weit geht oder die davon gar nichts mitkriegen, dass man auf der anderen Seite auf, ich sag's mal in Anführungszeichen, unserer Seite auch manchmal sehr viel weiter ist, als das Lieschen Müller oder der Bauer oder Heizungsbauer Schmidt eigentlich sind und man dann gerade in so einer großstädtischen Blase das als normal wahrnimmt, das mag sein, aber trotzdem trotzdem muss man die Leute irgendwie in einer gewissen Art und Weise ernst nehmen. Mhm. Also ich mag mir selber erklären, dass es für alles irgendwie Argumente gibt, dass das alles irgendwie Schwachsinn und rechts und irgendwas ist, aber irgendwo kommt es her und das ist sehr diffus und dem muss man begegnen. Und ich bin aber der Meinung, dass man dem viel mehr mit Buntheit und Aufgeklärtheit und Vielfältigkeit begegnen muss, dass man die Leute zurück auf den Boden des Faktischen holen muss und kann. Also es war ja vor 10 oder 20 Jahren, da hat es die Leute ja auch schon gegeben. Ich glaube nicht an dieses Märchen, dass die jetzt alle rausgekommen sind, dass sie vorher nur alle still waren, jetzt haben sie das Internet, jetzt ist es da. Nee, es gibt schon gewisse gesellschaftliche Grundwerte und Einstellungen, auf die man sich mal geeinigt hat und die jetzt von vielen, vielen Seiten unter Beschuss stehen. Und wenn jemand sich da wie so 14-jährige Volkssturm Angehörige 1945, ohne das böse Wort zu sagen, an die Flak stellen lassen dafür, dann muss man dem begegnen und muss sagen, nee, du bist zwar jetzt nicht derjenige, der dafür verantwortlich ist, der diesen Scheißkrieg vom Zaun gebrochen hat, aber du bist derjenige, der schießt, du machst gerade was, du führst, dein Reden führt gerade dazu, dass sich dein schwuler Sohn scheiße fühlt, wenn er zu dir kommt. Mhm. Du hast Einfluss mit dem, was du sagst. Du bist ein einzelner Typ, du gehst hier auf eine Demo, auf der 50 Nazis rumlaufen, mach dir Gedanken darüber und mach dir nicht darüber Gedanken, ob jetzt der syrische Flüchtling bei dir die Butter vom Brot klaut.
Wenn ich da einhaken darf, schwierig in postfaktischen Zeiten, in denen wir leben, ja.
Also, ich habe das Wort mit Absicht vermieden, es ist eigentlich genau das. Man muss die Herzen der Menschen erobern, so kitschig das klingt. Ja. Es geht darum, sie aufzuklären und es geht darum, ihnen Anknüpfungspunkte zu geben, die sie wieder zurück auf den Boden des Faktischen holen.
Ja, ja.
Es ist ganz schwierig. Ich möchte mich auch nicht in die Position dessen stellen, der sagt, ich weiß alles und du weißt nichts.
Ja.
Nee, aber es gibt diese Bewegung, es gibt diesen, vielleicht ist das richtig, es gibt die Akzeptanz, dass Lügen geglaubt werden und nicht hinterfragt werden. Mhm. Es gibt die Bereitschaft bei immer mehr Menschen, sich in diese seichten Gewässer des Ressentiments zu begeben. Und dem muss man begegnen und das muss man aufbrechen.
Ich glaube, nicht nur in dem Bereich Sexualerziehung, Lehrplan Hessen, sondern generell. Ich glaube, das ist eine Aufgabe auch, und da will ich jetzt mal für meine Profession appellieren, auch wir Sozialarbeiter müssen eine politische Haltung entwickeln und dann für die gute Sache auch auf die Straße gehen, in den sozialen Netzwerken unsere politische Meinung nicht zurückhalten und auch in das Gespräch mit Andersdenkenden gehen. Hannes, ich danke dir für den Besuch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Danke auch für deine Arbeit, die du gemacht hast. Jetzt bin ich nicht mehr so neutral. Ich habe es versucht, so neutral wie möglich zu sein. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn euch im Nachgang noch Fragen kommen oder einige Themen noch unbeantwortet sind, dann schreibt mir gerne. Hannes ist mit Sicherheit auch bereit, die eine oder andere noch zu beantworten.